Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur SWR Kultur vor Ort Spätvorstellung. Sie hören die Nacht der Poetinnen, eine Aufzeichnung vom 20. März, live aus dem Kulturhaus Laupheim. Meine Gäste sind heute aus Geislingen, Martina Brandl. Aus Heilbronn, Nektarios Flachopoulos. Und aus München, Willi Astor. Am Klavier, später an der Gitarre, an der Mundharmonika, am Gesang, Sascha Bendix. Mein Name ist Jess Jochimsen. Ah, so schön. Frühling. Das ist Zeit geworden, oder? Frühling. Frühling in Baden-Württemberg oder wie man sagt, im The Land. Dieses gesegnete Bundesland im Südwesten Deutschlands, das seit Anbeginn von alten Männern regiert wird, deren Leitspruch lautet, unseren Autos soll es einmal besser gehen als uns. Und jetzt haben wir den Cem. Seid ihr zufrieden mit der Landtagswahl? Ja, komm ja mal. The Cem. Jetzt kommt der Cem. Es wird der Cem. Also Stand jetzt, also wir zeichnen ja am Frühlingsbeginn auf, 20.03. ausgestrahlt und im Internet zugänglich auf SWR Kultur, ist es erst ab dem 1. Mai. Da kann einiges passieren, aber Stand jetzt wird's der Cem. Die haben gleich viel Sitze, CDU, aber der Manuel hat weniger Stimme gekriegt als der Cem. Am Muckesäckerle weniger Stimme. Wir sind eine Sendung über Sprache. Ist euch das aufgefallen, dass beide Kandidaten direkt nach Wahllokalschluss konnten die auf einmal wieder Hochdeutsch. Das war ganz verblüffend. Das ist diese Heimat. Und es ist ja hier um die Ecke, ne? Bad Urach und ich glaube, der Manuel Hagen kommt aus Ehingen. Das ist hier um die Ecke. Das ist Viertelstunde mit dem E-Auto. Ohne tanken, da bist du zack. Findet ihr auch, dass es eine Schmutzkampagne war? Na, man weiß es nicht. Ich find's ganz, also, falls man es nicht mitgekriegt haben sollte, das sind Dinge, über die man sprechen muss. Es ist ein 8 Jahre altes Video aufgetaucht, nicht? Wo der Manuel Hagel, damals Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, eine Realschule besucht hat und danach hat er von einer 16-jährigen Schülerin geschwärmt. Mit dem Satz, ich werde es nie vergessen, Eva, braune Haare, rehbraune Augen. Und dann wurde ihm Sexismus vorgeworfen. Und falls Sie der Meinung sind, wie Richard David Precht oder andere, das sei alles halb so wild, deshalb kann man ja auch alles im Spruch, ist nicht so schlimm, dann drehen Sie mal die Vorzeichen um. Das habe ich von Rita Süßmuth gelernt. Ist im Februar verstorben. Rest in power, Rita. Sie hat gesagt, wenn man nicht weiterkommt, Vorzeichen umdrehen. Einfach mal Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal vor, Manuel Hagel, der adrette junge Kandidat der CDU, hätte vor 8 Jahren nach seinem Realschulbesuch nicht von einem 16-jährigen Mädchen, sondern von einem 16-jährigen Jungen geschwärmt. Werde ich nie vergessen, Elias. Ah, werde ich nie vergessen, Elias. Braune Haare, rehbraune Augen. Hey, gut Nacht um 6. So schnell kannst du nicht schauen, da bist du wieder in Ehingen in der Sparkasse, aber nicht als Filialleiter, sondern im Keller. So sieht's aus. Es ist einfach immer Vorzeichen umdrehen. Das hilft. Wir werden am 1. Mai, Tag der Arbeit, komm, 2 zum Aufwärmen Sprachkritik. Erstens, warum sagen wir zu schlecht bezahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Geringverdiener? Zu den Arbeitgebern, aber nicht Schlechtbezahler. Sprachkritik, warum? Komm. Alle Diskussionen spielen sich gerade an den Tankstellen ab. 2. Beispiel. Warum sagen wir, die Preise steigen und nicht, die Preise werden erhöht? Preise können nicht steigen. Preise sind doof. Preise können von sich aus nichts. Nur Menschen können. Es ist Sprache. Vorzeichen ändern. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die ein bisschen zu reich und wohlhabend ist, die von ihrem Urlaub geschwärmt hat. Es war so großartig. Es war wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Und ich habe gesagt, war ja dann eher ein kurzer Urlaub. Diese Redewendungen gehen mir so auf den Senkel. Weihnachten und Ostern an einem Tag. Was soll das heißen? Du kriegst Geschenke, aber du musst sie suchen. Weihnachten und Ostern an einem Tag für Jesus wäre so scheiße gewesen. So, jetzt sind wir warm. Jetzt sind wir warm und bereit für eine Stunde Geschichten gegen die Unbillen der Gegenwart. Mein Name ist Jess Jochimsen und ich begrüße Sie zur SWR Kultur vor Ort Spätvorstellung. Sie hören die Nacht der Poetinnen und ich wünsche uns und euch gute Unterhaltung.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When I put my arms around you, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever in the morning, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and I know you're gonna treat me right. You give me fever in the morning, fever when you hold me tight. Fever in the morning, and fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. You give me fever in the morning, fever when you hold me tight. Fever, yeah, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn, burn. What a lovely way to burn. Yeah, what a lovely way to burn.
Sascha Bendix in SWR Kultur vor Ort. Und der Ort ist Laupheim. Kulturhaus in Laupheim, wo wir all die Jahre sind und aufzeichnen. Mein erster Gast war das letzte Mal da, haben wir nachgeschaut, 2019. Nektarios Flachopoulos, das hört man am Namen, der kommt aus Heilbronn. Und ist einer meiner liebsten Kollegen, muss ich wirklich sagen. Er ist Humorist, er ist Sprachspieler. Ich finde ihn einen glänzenden Satiriker. Sollten Sie die letzte Anstalt gesehen haben, vor ein paar Tagen war er dabei. Hat einfach mitgespielt, hat mitgeschrieben und ist jetzt einfach hier. Hat ein Buch einmal gemacht mit dem sehr, sehr sprechenden Titel. Ist bei Lapin erschienen. Niemand weiß, wie man mich schreibt. Aber Sie wissen, wie er sich anhört. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Nektarios Flachopoulos.
Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, bevor ich anfange, würde ich ganz gerne so eine kleine Aktivierungsübung mit euch machen, einfach um selber so ein bisschen anzukommen. Außerdem würde ich ganz gerne meine Fühler ausstrecken, um mal zu spüren, welche Energie so von welcher Generation hier vom Publikum hier auf die Bühne strömt. Wir machen es mal bitte folgendermaßen. Also alle Menschen hier in diesem Saal, die das, sagen wir mal, 50. Lebensjahr erreicht und oder überschritten haben, geben sich bitte einmal kurz zu erkennen, und zwar folgendermaßen. Ich zähle bis drei und ihr ruft dann bitte alle gleichzeitig: Gibt's den Anorak auch in beige? Okay. Breite Zustimmung, wunderbar. Wir machen das einmal. Also, eins, zwei, drei.
Gibt's den Anorak auch in beige?
Ich liebe euch. Das war ja fantastisch, hör mal. Okay, wir gucken mal, wie viel Energie noch im Raum übrig geblieben ist. Wir gehen eine Generation runter. Sagen wir mal, alle Menschen zwischen 30 und 50, selbes Spiel. Ich zähle wieder bis drei. Ihr ruft dann aber bitte: Schatz, ich finde, wir sollten uns auch mit anderen treffen. Know what I'm saying? Okay. So, wir machen das einmal. Eins, zwei, drei. Nee, lasst es mich positiv formulieren. Also es hat sehr resolut angefangen, wirklich. Also großes Kompliment dafür. Hinten raus ein bisschen asynchron, aber es ist in Ordnung. Nehmen wir so. Hauptsache, ihr habt es mal angesprochen. So, gut. Dann fehlt noch eine Gruppe, die Junior-Gruppe. Genau, wieder auf mein Kommando. Ich zähle bis drei und alle Menschen unter 30 rufen bitte, die Rente ist sicher. Laupheim, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Versteht ihr, worauf ich damit hinaus wollte? Das wird sich rechnerisch nicht ausgehen. Ja, falls ihr euch gefragt habt, ich selber bin vor kurzem von der letztgenannten Gruppe in die mittlere übergesiedelt. Also ich bin 30 geworden, vor 119 Monaten. Also so plus minus 30. Ne? Also ich bin 39, auch nicht mehr so lang. Und also ich habe da aber auch gar kein Problem mit. Ne? Also ich bin bald nicht mehr 30, ist völlig in Ordnung. So im Gegenteil. Ne? Also ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, bald endlich 40 zu sein. Als Kind wollte ich schon immer 40 werden. Ich übe auch schon ganz fleißig, wie man sich dann mit 40 so korrekt verhält. Ich habe mir jetzt zum Beispiel so eine Jack Wolfskin Bergsteiger-Ausrüstung zugelegt. Um einkaufen zu gehen. Ich habe meinen Wortschatz jetzt auch angepasst an den eines 40-Jährigen. Ich sage jetzt so Sachen wie, die Fußgängerzone ist kein Radweg. Ja. Man merkt es auch so ein bisschen daran, welche Apps man benutzt, ne, mit dem Älterwerden. So mit Ende 20 war ich noch auf Tinder und jetzt bin ich umgestiegen auf Doktolib. Sind irgendwie so sagen. Naja, und auch die Texte, die ich schreibe, die haben sich auch verändert. Ne? Also früher habe ich irgendwie über Rave-Partys geschrieben und jetzt habe ich angefangen, lustige Texte über meine Wehwehchen zu schreiben. Davon möchte ich euch jetzt gerne einen vorlesen. Er trägt den schönen Titel Zwei-Kassen-Gesellschaft. Ich war früher privat versichert. Bei einer Versicherung, die hauptsächlich dafür bekannt ist, privat zu versichern. Mittlerweile bin ich gesetzlich versichert, immer noch bei der Versicherung, die hauptsächlich dafür bekannt ist, privat zu versichern, und das führt hin und wieder zu erfreulichen Missverständnissen. Darf ich Ihr Kärtchen sehen? Begrüßt mich die Sprechstundenhilfe mit der einladenden Freundlichkeit einer baufälligen Tierverbrennungsanlage. Sie streckt mir, wie um mich auf Abstand zu halten, die blanke Hand entgegen, die ich sogleich mit meinem trojanischen VIP-Pass bestücke. So, was haben wir denn da? So wie sie die Lettern meines Versicherungsanbieters identifiziert, schlägt ihr Habitus merkbar um. Ah, erlauchter und hochwohlgeborener Edelmann. Es ist uns ein unaussprechliches Privileg, euch in unseren bescheidenen Hallen zu begrüßen. Was gelüstet eurer Hoheit, dass wir mit geschwinder Hand und reinem Herzen vollbringen mögen? Ja, ich wollte mir gestern so Wasser sprudeln. Mit so einem Sprudelgerät, ne? Und als ich den Sprudelknopf drücken wollte, konnte ich auf einmal meinen Arm nicht mehr bewegen. Gott im Himmel, erbarme sich. Welch unerhörte Fügung des Schicksals. Doch verzaget nicht, erlauchter Herr. Wir werden all unsere Weisheit und Kunstfertigkeit zu Felde führen, dem heimtückischen Verlust eurer Gliedergewalt habhaft zu werden. Wollt ihr wohl geruhen, in der Wartekammer Platz zu nehmen, derweil wir das Sanktum in gebührender Pracht für eure Ankunft herrichten? So ihr euch danach sehnt, möget ihr euch an den Darreichungen des Buffets ergötzen. 12 Kanapés und 3 Gläser Fidschi-Wasser später werde ich zum Ambient Experience Kernspintomographen geführt, wo ich sanft in eine Memory-Foam-Liege gebettet werde. Auf dem HD-Bildschirm sehe ich dem Universum beim Leuchten zu, während die kreisenden Triolen von Beethovens Mondscheinsonate das Brummen des MRT-Geräts vergessen machen. Ich fühle mich wie Buddha bei der Pediküre. Aber da bekanntermaßen alles Schöne immer auch ein jähes Ende findet, werde ich nach erfolgter Untersuchung nur allzu irdisch aus meinem kleinen Nirvana gerissen. Mein Herr, mich betrübt, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich augenscheinlich eine geringe Unregelmäßigkeit in die Verarbeitung eurer erlauchten Daten eingeschlichen hat.
Wärt ihr so gnädig, uns abermals zu künden, auf welche Weise ihr gegen die Widrigkeiten der Gesundheit versichert seid? Ach so, ja, ich bin gesetzlich versichert. Hab ich vergessen, das zu erwähnen? Ja, das haben sie wohl vergessen, feiner Herr. Grunzt mich die Sprechstundenhilfe mit abermals spürbar verändertem Duktus an. Das wird doch wohl keine Auswirkungen auf meine Untersuchungen haben, frage ich vorsichtig. Was? Sie sind ja immer noch hier. Nee, Quatsch, keine Auswirkungen. Alles wie gehabt. Ihr nächster Termin ist am, wenn die Hölle zugefrierten Spätember, paar Tausend und Zerquetschte. Soll ich es Ihnen auf den Zettel schreiben oder können Sie eh nicht lesen? Zettel bitte. Gut, aber das Papier ist nicht zum Verzehr gedacht, okay? Bei euch Leuten weiß man ja nie. Einige Zeit vergeht. Wir schreiben den, wenn die Hölle zugefrierten Spätember, paar Tausend und Zerquetschte. Eine rote Sonne geht auf. Ich betrete die Praxis, die mir eigenartig verändert scheint. Als ich an einem der Sprechstundenzimmer vorbeigehe, bilde ich mir ein, den Satz »Ich rieche Menschenfleisch« zu vernehmen. Ich warte länger als beim letzten Mal. Als ich hereingerufen werde, habe ich vergessen, wie Erdbeeren schmecken. Dem MRT sei kein aufschlussreicher Befund zu entnehmen, weswegen die Prozedur mit Kontrastmittel zu wiederholen sei. Das Kontrastmittel könnte ein wenig in den Adern brennen, das spüren aber nur die wenigsten. Interessant, denke ich, als das Kontrastmittel gespritzt wird. Ich gehöre also zu den wenigsten. Das Zeug brennt schlimmer als Onkel Mitzos selbstgemachter Traubenschnaps. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Brennens. Das ist nur eine chemische Reizung Ihrer Venenwände. Versucht mich die Radiologin zu beruhigen, während ich darüber nachdenke, inwieweit mich diese Information eigentlich beruhigen soll. Eine schlimme Sache zu erklären, macht die Sache ja nicht automatisch weniger schlimm. Was sagt sie zu jemandem mit allergischem Schock? Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Sauerstoffmangels, das ist nur Ihr Immunsystem, das panisch versucht, Sie umzubringen. Es kann auch sein, dass Sie gleich das Gefühl haben werden, sich einzunässen. Das ist völlig normal. Das liegt nur daran, dass in der Blasenregion besonders viele Temperaturrezeptoren sitzen. Oder Sie haben sich eingenässt. Das wäre nicht normal. Aber es würde sich exakt gleich anfühlen. Offensichtlich wurde der Ambient Experience Tomograph durch das Modell This is Sparta ersetzt. Unsanft werde ich auf eine harte Pritsche tapeziert. Das Brummen des Geräts wird diesmal durch lautes Piepen übertönt. Anstelle eines High-Definition-Nachthimmels hängt über meinem Kopf eine Postkarte von Pforzheim. So, Herr Kassenpatient, ich habe mir das MRT angeschaut und Ihre schwarze und gelbe Galle scheinen im Gleichgewicht zu sein. Allerdings befürchte ich, dass Sie Sanguiniker sind. Eine Schale Blutegel sollte helfen. Bringt den Ketzer zum Aderlass. Wie bitte? Haha, kleiner Scherz. Nein, Sie kommen ins Krankenhaus. Vielleicht hatten Sie einen Schlaganfall. Einige Tage später. Ich liege im Krankenhaus und stelle mir vor, wie die Nachwelt um mich weinen wird. Staatsoberhäupter mit Tränen in den Augen ringen um Worte. Der Papst spricht auf seinem Balkon am Petersdom vom Heiligen, den wir zu Lebzeiten nicht erkannt haben. Ein Arzt betritt mein Krankenzimmer und reißt mich jäh aus meinem schönen Tagtraum. Guten Tag, ich bin Dr. Ramani und Sie sind wegen Verdacht auf eine transischämische Attacke hier, richtig? Rechter Arm taub, schwarz vor Augen? Ja, genau, das war ich. Gibt es denn schon eine Diagnose? Ja, die gibt es, aber ich habe vorher noch ein paar Fragen an Sie. Alles klar, Dr. Lein. Sie wollten Wasser sprudeln, als Ihr rechter Arm versagt hat? Richtig. Das erste Mal, dass Sie Probleme beim Sprudeln hatten? Ja, das Sprudeln ist sonst eigentlich keine große Herausforderung. Wie oft sprudeln Sie Wasser? Keine Ahnung, so 2-3 Mal am Tag vielleicht? Und haben Sie spezielle Gefäße für das gesprudelte Wasser? Wollen wir nicht lieber über die Gefäße in meinem Gehirn reden? Doch, aber sagen Sie mal, läuft das mit Kartuschen oder mit diesen CO2-Zylindern? Ich bin mir nicht sicher. Ist das wichtig für meine Diagnose? Nein, ich überlege mir nur, so ein Sprudelgerät zu kaufen. Das mit Ihrem Arm war vermutlich eine Migräne-Aura. Ich darf also weiterleben? Sie dürfen weiterleben. Ich darf also weiterleben. Vor meinem geistigen Auge geht die Sonne auf. Soeben wurde mir ein zweiter Geburtstag geschenkt. Ich gelobe, den Rest meines Daseins in achtsamer Demut zu fristen und jede übrige Sekunde meines Lebens voll im Moment zu sein. Leider können wir nicht zu 100% ausschließen, dass Sie vielleicht doch einen kleinen Schlaganfall erlitten haben, Herr Vlachopoulos. Eine Party? Ich sollte eine Party schmeißen für alle meine Freunde mit Girlanden und Cocktails mit kleinen Schirmchen. Sie könnten den Rest ihres Lebens körperlich gelähmt oder geistig beeinträchtigt verbringen, wenn sie nicht... If you like pina coladas, da, 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 engage... Oh, Moment mal, das klang wichtig. Ich schalte den Arzt lieber wieder auf laut. Das alles müssen Sie unbedingt einhalten. Haben Sie mich verstanden? Claro, claro, Chef. Und jetzt bringen Sie mich bitte schleunigst nach Hause. Wenn Sie wollen, sprudel ich uns ein paar Mojitos. Dankeschön.
Nektarios Vlachopoulos!
Vielen Dank.
Niemand weiß, wie man mich schreibt. Auch mein nächster Gast ist eine meiner liebsten Kolleginnen und sie ist das dritte Mal, glaube ich, in dieser Sendung. Und sie hat auch Jubiläum. Also Martina Brandl sollte ich Ihnen nicht vorstellen müssen, weil sie hat alles gewonnen und alles gespielt, was es gibt. Und das auch schon seit sehr vielen Jahren. Sie war, glaube ich, mindestens 1 bis 2 Jahrzehnte die einzige weibliche Moderatorin im Quatsch Comedy Club. Sie hat Chansonpreise gewonnen, als viele von uns noch gar nicht auf der Welt waren. Und sie hat vor 20 Jahren einen Roman geschrieben, den ich... so gut fand, dass sie den antiquarisch bitte suchen müssen. Halbnackte Bauarbeiter im Fischer Verlag, oder ich glaube, es war der Imprint Scherz, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ein tolles Buch. Und seitdem hat sie glücklicherweise nie aufgehört zu singen und nie aufgehört Kabarett zu machen und nie aufgehört zu schreiben. Ihr neuestes Buch ist bei Satyr erschienen in Berlin, Volker Suhrmanns Verlag, Satyr Verlag mit Y, und es heißt Prima fein gemacht. Sie kommt aus Geislingen an der Steige. Aber sie hat so lange in Berlin gelebt, dass sie das hören werden. Ich bin sehr froh, dass sie wieder einmal zu Gast ist. Martina Brandl!
Ja, herzlichen Dank, lieber Jess, für diese großartige Ansage. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Brandl und ich habe seit der Pandemie 18 Kilo zugenommen. Gott sei Dank bin ich eine Frau, da macht's nichts. Das ist ja... ja, das ist ja das Schöne am Frausein, ne? Wir Frauen, wir können alt sein, fett, hässlich, halbglatze, scheißegal. Hauptsache, wir sind witzig, ne? Ja. Dankeschön. Deswegen lese ich jetzt einen sehr witzigen Text vor. Es ist immer wichtig, das vorher zu sagen. Das habe ich von Jürgen von der Lippe gelernt. Der macht das richtig gut. Der Jürgen von der Lippe hat, als ich bei dem zu Gast war, einen Witz gemacht und die Leute haben nicht gelacht. Und wisst ihr, was Jürgen dann gemacht hat? Jürgen hat ganz ruhig gesagt, ich wiederhole noch einmal. Und dann hat es funktioniert, großartig. In diesem Buch, da sind auch ernste Texte drin, da sind auch sehr merkwürdige, schräge Interviews drin. Und es ist ein bisschen wie bei mir. Also ich habe zum Beispiel 2 unterschiedlich große Brüste. Da ist also wirklich für jeden was dabei. Dankeschön. Die trinkende Frau ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu. Sehr oft hört man den Satz, es gibt doch nichts Schlimmeres als eine betrunkene Frau. Doch, gibt es. 2 betrunkene Frauen. Frauen im Rudel, die lassen sich gnadenlos verlaufen nach dem Motto, wer sich erinnert, war nicht dabei. Sie singen zwar nicht, so wie die jungen Männer im Regionalexpress, Trullala, Trullala, da wo meine Leber war, ist jetzt eine Minibar. Aber sie nerven auf andere Art. Frauen entschuldigen sich dafür, dass sie getrunken haben. Sie trinken einen Schluck Prosecco und sobald die ersten 0,0001 Promille ihre Blutbahn erreichen, sagen sie, oh, ich glaube, ich bin ein bisschen beschwipst. Habt ihr schon mal einen Mann sowas sagen hören? Nee, natürlich nicht. Ein Mann ist nicht beschwipst. Ein Mann ist während der ersten 3 Hefeweizen stocknüchtern. Und dann kippt's. Und wenn er voll ist wie ein Eimer, stellt er das nicht zur Diskussion, weil er weiß es und alle anderen am Tisch wissen's auch. Nur Frauen belästigen ihre Umwelt mit der Bekanntgabe, oh, ich glaube, ich bin ein bisschen beschwipst. Warum? Was wollen Sie damit sagen? Was heißt denn überhaupt, ich glaube? Also so ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Wissen Sie, das ist das erste Glas Alkohol, das ich in meinem Leben trinke. Und ich bin auch ansonsten noch ganz unberührt. Glauben diese Frauen tatsächlich, der Mann, der ihnen in der Bar gegenüber sitzt, findet das attraktiv, eine 50-jährige Jungfrau zu daten? Weil sowas sagen Frauen natürlich nur zu Männern. Zu Frauen sagen sie, Doris, schenk mir noch ein Ramazzotti ein, sonst rede ich wieder über meine Unterleibszyste. Ja, so reden Frauen unter sich. Und zu Männern sagen sie, pflück mich, ich bin ein Gänseblümchen. Das mag einen gewissen Charme haben, wenn man 12 ist. Aber es kommt der Tag, an dem eine erwachsene Frau aufhören sollte, mit ihrer Unerfahrenheit zu kokettieren. Das ist, als ob man ein Megafon in die Hand nimmt, aufsteht und durch die ganze Kneipe ruft, Achtung, Achtung, folgende Mitteilung, ich habe Alkohol getrunken. Alles, was ich ab jetzt tue, entzieht sich komplett meiner Verantwortung, denn alle mal hier hören, ich bin ein bisschen beschwipst. Zur Ehrenrettung solcher Frauen muss gesagt werden, dass sie durch Romantic Comedies gehirngewaschen wurden. Es ist ja in diesen Filmen immer dasselbe, oder? Frau, Mitte 50, super Gesicht, super Body, super Karriere, Kinder aus dem Haus. Der Ehemann ist ein Schwein, verlässt sie wegen einer Jüngeren und nimmt den Hund mit. So. Jetzt sitzt die ganz allein in ihrem riesigen Haus in den Hamptons mit einem riesigen Garten drumherum und weiß nicht, wie man Rasen mäht. Klar, der Mann ist ja weg. Also stellt sie einen puerto-ricanischen Gärtner ein. 25, 1,90 mit den Maßen 130, 70, 35. Und im Namen Rodrigo González. Eines Abends rammt er sich aus Versehen die Heckenschere in den Deltamuskel und klopft bei ihr an die Tür. Und ab da, wo die den ins Haus holt, um ihn zu verarzten, weiß man natürlich, es passiert. Hahaha, aber nicht, bevor sie in den nächsten 2,5 Filmminuten die 4 obligatorischen Sätze sagt. Satz Nummer 1. Das wird jetzt ein bisschen brennen. Tup, 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 tup. Dann bietet sie ihm einen Drink an auf den Schreck. Er erzählt von seinem abgebrochenen Doktorstudium in Puerto Rico. Und spätestens 2 Schlucke später sagt sie den unvermeidlichen Satz Nummer 2. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen beschwipst. Weil jetzt schon 1,5 Filmminuten mit diesem langweiligen Geplänkel draufgegangen sind, muss Rodrigo ein bisschen Gas geben und sagt sinngemäß, Sie sind eine wunderschöne Frau und... Es ist eine Sande, dass ich ihn ganz alleine in diese große Haus. Und dann pellt er sie langsam aus ihrem cremefarbenen Seidennegligé. Sie neigt den Kopf zur Seite, schließt halb die Augen und man denkt, ah, jetzt passiert's. Aber dann zuckt die plötzlich zusammen, schubst ihn weg und schmachtet Satz Nummer 3. Nein, ich kann das nicht. Und man möchte ihr zurufen, warum nicht? Der ist unter 40 und hat alle Haare auf dem Kopf. Der ist glutäugig, der ist Südländer. Was ist dein Problem? Und Rodrigo sagt sich jetzt natürlich, ich habe nur eine kleine Nebenrolle in diesem Film, aber ich werde das Beste daraus machen. Und dann wirft er sie fach- und sachgerecht in die dafür vorgesehenen und farblich perfekt aufs Negligé abgestimmten cremefarbenen Seidenlaken und haucht, ich weiß, es ist nur eine kleine Szene für eine berühmte Schauspielerin wie dies, aber eine große Chance für mich, im amerikanischen Filmbusiness Fuß zu fassen. Also, streng dies gefälligst an, Slampe. So, jetzt hat sie also endlich Druck genug, um nachgeben zu dürfen und sagt den finalen Satz Nummer 4, den schlimmsten aller Sätze, Rodrigo. Was hast du mit mir angestellt? Oh Mann, jetzt möchte ich nicht in der Haut von Rodrigo stecken. Guck mal, der Mann hat alles getan, um ein erotisches Nest zu bauen, ja? Der hat sich als Gärtner verkleidet. Der hat sich den bescheuerten Akzent angewöhnt. Der hat sich die Heckenschere in die Schulter gerammt. Und jetzt kommt die dem mit, was hast du mit mir angestellt? Das kann ich zu meinem Friseur sagen, wenn er mir die Dauerwelle versaut hat. Oder zur Chirurgin, die mir das falsche Bein amputiert. Aber das bringt mich doch in so einer Situation überhaupt nicht weiter. Schon gar nicht, wenn das nicht im Film ist, sondern im richtigen Leben, wo Rodrigo nicht Rodrigo heißt, sondern Uwe. Ja. Und Uwe ist jetzt keine 25 mehr. Nein, Uwe ist auch keine 30 mehr. Ehrlich gesagt hat Uwe die 50 weit überschritten und in dem Moment nicht mehr so viel Zeit. Und sie hat wahrscheinlich in Vorbereitung auf das Date 3 Tage lang nur Salat gegessen. Und jetzt lallt sie Uwe mit so einer leeren Magen- und Prosecco-Fahne ins Gesicht.
Uwe, was hast du mit mir angestellt?
Ja, nix. Nix hat er angestellt. Sie hat den ganzen Abend gesoffen. Er hat nur dabei gesessen und gewartet, bis sie endlich voll genug war, um ihre altmodischen Verklemmungen abzulegen. Denn als sie vor 2 Stunden sagte, oh, ich glaube, ich bin ein bisschen beschwipst, hat er natürlich gedacht, aha, übersetzt heißt das wohl, meine Hemmschwelle beginnt zu sinken, füll mich ab, dann vögel ich dir das Hirn aus dem Leib. Ja, und genau das hat er getan, Auftrag ausgeführt. Und jetzt denkt Uwe, Mann, in der Zeit hätte ich noch ein Porno gucken, duschen und die Sportschau anschauen können. Okay, jetzt übertreibe ich. Vielleicht nicht duschen. Vielleicht denkt er auch, Mann, in der Zeit hätte ich zur Dönerbude laufen und während der Spieß rasiert wird, noch schnell bei Monique einen wegstecken können. Ja, so denken Männer, zielorientiert. Aber statt zu sagen, was sie denken, bemühen sie sich zu sagen, was wir hören wollen. Es ist okay. Es ist okay, überlass es mir. Lass dich fallen, Baby. Innerlich rollen sie dabei aber mit den Augen und denken, oh, geht's mal nicht ohne Bauerntheater. Männer sind anders als Frauen, gewöhnt euch dran. Frauen entschuldigen sich dafür, dass sie getrunken haben. Das machen Männer nicht. Da läuft's umgekehrt, wenn sie lallen. Sie müssen schon entschuldigen, Fräulein. Aber ich habe ein bisschen was getrunken. Und dann kotzen sie dir in die Handtasche. Dankeschön.
Die wunderbare Martina Brandl. Martina Brandl aus ihrem Buch Prima, fein gemacht. In der SWR Kultur vor Ort, Spätvorstellung. Wir haben jetzt gehört, wir sind in der Mitte der Sendung, wir haben Nektarios Vlachopoulos gehört, über die Zwei-Klassen-Gesellschaft, wir haben Martina gehört. Mein Name ist jetzt Jochensen und bevor Willi Astor dran ist, gibt es Musik mit einer Nummer von James Hunter. Das höre ich doch! Strange but true, Sascha Bendix.
Can't you tell something in the way I call your name? Can't you tell after all this time it feels the same? It's so strange, but it's true. Can't believe I'm still in love with you. Been so long, can't believe the time that's come and gone. Been so long, I've carried this confession all my own. It's so strange, but it's true. Can't believe I'm still in love with you. I shed a tear and I can't help but stop and wonder why. Did you hear? There's something in the way I said goodbye. It's so strange, but it's true. Can't believe I'm still in love with you. Oh, I can't believe I'm still in love with you. Oh, I can't believe I'm still in love, still in love, still in love, still in love with you. Cha-cha-cha, ooh.
Sascha Bendix. Ja. Haben Sie schon angegrillt? Das ist auch so ein schlimmes Verb, finde ich. Angrillen. Grill mich nicht so an. Ich komme nicht nur wegen der Jahreszeit drauf, sondern mein Favorit im herrschenden Kulturkampf ist ein CDU-Plakat, was bei uns in Baden-Württemberg nicht so bekannt geworden ist. Es ist im letzten Bundestagswahlkampf flächendeckend in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gehängt worden und ist für mich das Highlight. Da ist alles drin, hat die CDU, und es ist kein Witz leider, den ich hier sage, plakatiert, CDU-Plakat mit dem Slogan: Grillen muss erlaubt bleiben. Ist da noch irgendwer zu Hause? Ich glaube, dass man uns damit kriegt. Ich glaube, das ist der konservative Markenkern. Das ist das Letzte. Das Letzte, womit man uns Deutsche noch kriegt, mit einem behaupteten Grillverbot. Mann, Fleisch, Kugelgrill. Das lassen wir uns niemals verbieten. Tote Tiere verbrennen ist Menschenrecht. Das haben wir immer schon gemacht. Grillen, Barbecue, kennen wir als Massenphänomen tatsächlich erst seit den 1960er Jahren. Als nämlich sich die Elektroherde flächendeckend durchsetzten und somit das offene Feuer aus den Küchen verschwand. Was haben die Männer gemacht? Sie sind gekränkt und beleidigt in den Vorgarten runtergegangen und haben das Feuer da wieder angezündet. Und seitdem stehen die da, wie festgetackert. Und führen ein Reenactment der bürgerlichen Großfamilie auf mit sich als männlichem Oberhaupt, stehend am Heiligen Gral. Grill, Entschuldigung. Aber heilig, denn sie stehen in Ornat und mit Insignien. Also mit Grillschürze und Grillzange in der Hand. Und schwingen sich auf vom ehemaligen Beherrscher des Feuers zum Herrn der Technik. Denn es ist ja nicht irgendein Grill. Nein. Es ist ein Weber-Grill. Und er ist von Weber. Also so teuer und so groß wie ein Kleinwagen. Es ist Hightech und er muss fachmännisch bedient und vor allem erklärt werden. Und diese Erklärungen sind endlos. Und alle im Viertel sollen sie ihn hören und ihn bewundern, den fachgerecht vor sich hin grillierenden Mann. Und riechen sollen sie ihn natürlich auch, wie er schwitzend wie ein Schwein der Welt Rauchzeichen gibt und seine Arbeit inszeniert. Denn natürlich ist es eine Inszenierung. Natürlich ist es eine Inszenierung. Er checkt's ja noch nicht mal, dass er auf sein zigtausend teures Grillgerät ein 2,49 Fleisch vom Discounter draufhaut. Ich möchte mich nicht so aufregen, ich nehme wieder Platz. Die Inszenierung von Arbeit, ein längst vorbereitetes Stück Fleisch auf einen Grill zu legen und ab und zu umzudrehen, ist keine Arbeit. Nicht mal das kriegt er zuverlässig hin. Die eigentliche Arbeit nämlich wird durch die Verlagerung von drinnen nach draußen noch unsichtbarer gemacht, als sie es ohnehin schon immer ist. Drinnen, verborgen, in den Küchen, wird diese Arbeit clandestin erledigt, von Frauenhänden meist. Alles, was beim Grillen von Belang ist, die Soßen, das Gemüse, der Salat, das, was halt schmeckt, der Abwasch, überhaupt alles. Mann, grill doch einfach und halt ansonsten die Bappen und beruf dich vor allem nie auf die Höhle und den Urmensch, denn Grillen ist nicht Neandertal, sondern Kehrwoche. Es ist spießigstes Neo-Biedermeier. Mit feuerfesten Handschuhen. Ich möchte mich entschuldigen für diesen kleinen Ausbruch, aber das musste einfach mal raus. Mein Name ist Jess Jochensen. Sie hören die Spätvorstellung auf SWR Kultur vor Ort mit der vorläufigen Erkenntnis, Schweinefleisch hält sich jahrelang frisch, wenn man die Sau am Leben lässt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war tatsächlich ein kleiner Junge, als ich ihn das erste Mal gesehen habe in München. Ich weiß noch genau, im Unterton, wir haben es vorher davon gehabt. Willi Astor, ich brauche es Ihnen nicht erklären. Willi Astor ist ein Satiriker, ein Sänger, ein sehr guter Gitarrist, vor allem der Wortspielkönig. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich war mal, als ich das allererste Mal beim Scheibenwischer war, ich durfte mal als junger Kabarettist war ich im Scheibenwischer mit Dieter Hildebrandt und Bruno Jonas. Und in der Pause haben wir immer so Witze gemacht, um uns aufzulockern von dem Politkabarett. Und dann haben wir Wortspiele gemacht und dann hat der Dieter Hildebrandt gesagt, so wie der Willi Astor kriegen wir es halt nicht hin. Und das ist lang her und das hat der Hildebrandt auch so gemeint. Ich freue mich sehr, dass er nach all den Jahren mal wieder da ist, denn er auch schreibt Bücher. Ich glaube, die letzten beiden heißen Jäger des verlorenen Satzes bei Don Bosco und das Neueste heißt, wir sehen uns vorm Gericht kochen mit Freunden. Jetzt ist aber Lesen mit dem Lieblingspublikum. Hier ist Willi Astor.
Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so charmant angesagt worden bin. Danke, lieber Jess. Ich habe mir gedacht, ich möchte in diese in diese illustre Runde auch einmal ein bisschen einen bayerischen, so ein bisschen einen Lokalkolorit reinbringen und eine kleine Polka zum Besten geben mit dem Titel Jung und Dumm. Ab in die Disco auf ein Weißbier oder drei, dazu ein Ecstasy, sonst wird man ja nicht high. Und auf der Heimfahrt sitzen Hasen hinten drin, du hast schon zweimal in dein Aschenbecher gespielt. Du überholst natürlich auch bei Eis und Schnee. Ja, Sapralot, woher kommt jetzt der LKW? Für den Chef doch kein Problem, er wollte es mal unten durchprobieren, da muss man doch nicht gleich einen Kopf verlieren. Wir sind jung, wir sind dumm, aber lustig sind wir heut. Lieber jung und dumm, als alt und super gescheit. Wir sind jung, wir sind dumm, keine Ahnung haben wir genug. Ja, wir haben in Dummheit Abitur. Ich bin als Influencer ganz eine coole Sau. Ich schlaf mich aus, ja bin ich blöd und geh zum Bau. So eine Ausbildung, die ist eine Plagerei. Ich besorg mir Follower, dann flieg ich nach Hawaii. So eine Work-Life-Balance ist sowas von fresh. Meine Mutti kocht und macht mir meine Unterwäsche. Ich schneid mir 10 Nägel, mach davon ein Video, das geht viral und jeder Blöde schaut sie so. Wir sind jung, wir sind dumm, aber TikTok haben wir auch. Lieber jung und dumm und einen straffen Bauch. Wir sind jung, wir sind dumm, machen mit bei jedem Scheiß. Eine gescheite Dummheit stirbt nicht aus, wie jeder weiß. Er klaut sich Fatis AMG und fährt nach Sylt. Der Shampoos fließt, dann wird gesungen und gebrüllt. Ausländer raus und noch den Führer imitiert. Ja, ja, die Sonne hat sein Kleinhirn schon frittiert. Die Pflegerin von seiner Oma kommt aus Polen. Und seinen Hausmüll lässt er gern vom Türken holen. Zum Urlaub fährt er nach Italien, wo er schnell vergisst, dass er dort ja auch Ausländer ist. Wir sind jung, wir sind dumm, aber lustig sind wir heut. Wir sind für die Freiheit selbst zu denken nicht bereit. Wir sind jung, wir sind dumm und wir stimmen überein. Wenn Dummheit wehtun wird, dann wird man dauernd schreien. Juhu! Ja, vielen Dank. Ich bin ja nicht hierher gekommen, um blöd daherzureden. Sonst klingt es ja wie ein Plädoyer. Ich bin aber auch nicht hier nach Laubheim gekommen, um gescheit daherzureden, weil sonst klingt es ja wie ein Schlaudatio. Und Ja, manchmal werde ich gefragt, wie lange braucht man denn für das Schreiben von so einem Abendprogramm? Und mei, da kann ich natürlich nach über 40 Jahren, kann ich schon sagen, also es gibt da so einen Erfahrungswert. Du musst ungefähr rechnen für 2x45 Minuten, inklusive Ausdenken, Ausarbeiten und dann einstudieren. Also du musst schon ungefähr so mit 1,5 Stunden, musst schon rechnen. Und eines dieser Stücke, die ich mir da irgendwie so zusammengeschrieben habe, nennt sich Abraham und Betraham. Es sagte mal der Abraham zu seinem Freund, dem Betraham, ich würde so gerne ein Zebra haben. Ach, Abraham, sagt Betraham, gerade jetzt willst du ein Zebra haben, obwohl wir kalten Februar haben. Von mir aus, lieber Abraham, dann rufe ich bei der Petra an, die müsste ein Zebra haben. Auf das Geheiß von Betraham rief Abraham die Petra an, die ging an Apparat gleich dran. Hallo, hier ist der Abraham, mein bester Freund, der Betraham, der sagt, du würdest ein Zebra haben. Ja, freilich, sagt die Petra dann, du weißt ja, dass wir Februar haben. Ein Zebra braucht es eher warm. Doch ist egal, ich bin gerade klamm, das Zebra, das ich bringen kann, steht hinter meinem Paravan, kommt original aus Teheran und ist mit dem Katamaran bis in die Hohe Tatra gefahren. Dann stieg's von dort in die Tramfuhr, dann mit der Carrera-Bahn vom Ararat zur Partnach klamm, traf dort den Roger Federer an, der nahm es mit dem Caravan. Und als sie dann in Bebra waren, da kann ich dir nur eines sagen, ich sprang vom Federers Caravan das Zebra rauf auf meinen Karren, ich gab ihm etwas Leber dran und wusch es ab mit Sakrotan. Was? Was, sagt drauf der Abraham, das muss ich gleich dem Betraham sagen, ich biete dir fürs Zebra dann zum Ausgleich dir mein Tretrad an. Ja, dann kannst du das Zebra haben, mir passt dein Tretrad in den Kram, ich zurr das Zebra auf den Kran und morgen schaust du es dir dann an. Als dann Petras Zebra kam, da freute sich der Abraham, doch meinte dann der Betraham, das Zebra braucht doch einen Namen, wie hört sich für euch Barbara an? Doch da meinte Abraham, ich finde zu dem Zebra passt doch viel besser Deborah. Dann ist doch klar, mein Petra dann. Das Zebra kriegt einen Doppelnamen und holte aus dem Ledersack 3 Liter Wein vom Tetrapack. Sie haben also den Wein gesauft, das Zebra Barbara Deborah tauft. Später hat der Abraham nackt die Petra auf dem Zebra packt. Der Petraham hat weggeschaut, dem Tetrapack sich anvertraut. Und als der nächste Morgen war, an diesem kalten Februar, lag Petra mit ihrem Wunderbra vom Zebra Barbara Deborah am Boden mittendrin im Schlamm mit Abraham und Petraham. Ich hoffe, ich bin noch einigermaßen im Timing. Ich habe mit großer Freude eine kleine Geschichte geschrieben, in der ich vielleicht sogar unsere Helden der Rock- und Popmusik ein bisschen verarbeitet habe. Vielleicht ist auch jemand von ihren Helden mit dabei. Meine Geschichte hat den Titel Ohne Wham und Abba. Meine Geschichte spielt vor einer langen Zeit. Und ich erzähle euch davon im Laufe dieses Kapitels. Wie kann man das am besten beschreiben? Nun, ich wuchs auf als Deichkind mit meinen bösen Onkels in einer Zweiraumwohnung direkt neben dem Kraftwerk an der Münchner Freiheit. Unser Haus war hellhörig, jeden Tag hörten wir die Whitney husten. Wer meine Eltern waren, keine Ahnung, da gab es mehrere Mamas und Papas. Wir waren freche Bengels und mein bester Freund war Thomas D., sein Vater Richard war gut im Geschäft mit Leinöl. Er verkaufte es unter dem Namen Leinöl Ritchie. Einmal klauten wir in einer Aussegnungshalle den toten Hosen. Thomas rannte davon und ich dachte, ist vielleicht besser, wenn ich mitlaufe. Manchmal bekam ich von meinen bösen Onkels Waffengeschenk. Zu meiner Einschulung hatte ich schon 6 Pistols. Der fleppert sich. In der Schule war ich immer sehr zapperlig und in Mathe war bei uns immer Mick der Checker. Einmal bohrten wir im Unterricht in der Nase. Ich und Eric Clapton, die Purple. Ich und Eric Clapton, die Purple, dann heimlich in Barclay James Haar fest. Du wunderst dich vielleicht, warum? Aber wir wussten damals nicht, wohin man so einen Rotz tut. Einmal an einem Freitag, ich war auf dem Weg über den Highway to Hell, im Reißwegen eines Igels, das Steuer rum, musste dadurch mit der Gloria über ein paar Äste fahren und touchierte einen Rammstein. Plötzlich war alles still und ich wusste nicht, was mein Motorhead. Schauen Sie, ich war ja damals noch nicht mal Mitglied beim AC/DC. Und ich fragte mich, warum fahre ich einen Skoda und die Susi Quattro? Doch dann hatte ich eine Idee. Super, tramp ich halt. Doch dann hatte ich noch eine bessere Idee. Springsteen, die U-Bahn. Ich nahm die U2. Es war Freitag und fuhr direkt zu meinem Freund Seppel. Es war Freitag und immer am Freitag lädt Seppelin seine Wohnung. Dort gab es ein Zimmer, wo die Kim weilt. Kennen Sie es? Kennen Sie es? Zur Begrüßung gab sie mir einen Kiss und dann langte sie mir ans Ding. Lasst euch ruhig sein. Einmal brachte ich ihr vom Second-Hand-Shop ein bauchfreies Oberteil der österreichischen Kaiserin mit, ein Original Sissi-Top. Am Abend gab es Buffet, wir stürzten uns wie die Geier im Sturzflug auf das fette Brot. Später machte Onkel Herbert für uns Currywurst. Und ich sagte, diese Currywurst war die beste Van Halen. Und jedes Mal wollte der Freddy mehr Curry. Als dann Robert Zimmermann kam, wollte jeder mit dem Bob dealen. Am Ende waren wir alle extra breit und uns wurde so schlecht. Zuerst wurden die Sportfreunde stiller. Dann erbrachen wir dunkles Zeug, kein schöner Anblick. Und als der erste Black Sabbath, holten wir die Ärzte. Soweit zum Status Quo. Oasis, schon spät. Ich höre besser auf, bevor es 11 ist. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und wissen Sie, was ich morgen mache? Ich fahre in Urlaub, also zu einem schönen Strand, dorthin, wo ein schöner Beach ist, weißt du? Und dann baue ich mir eine Sandburg und dann bestelle ich mir ein kaltes Bier, aber Guns N' Roses.
Der wunderbare Willi Astor. Vielen Dank. Seit 20 Jahren trägt diese Sendung die Nacht der Poetinnen und nicht die Nacht der Wortspiele. Deswegen müssen wir poetisch raus aus dieser Sendung. Sascha Bendig singt uns aus der Sendung mit einem Titel von seiner neuen Platte. Soweit so gut, heißt es, glaube ich.
Die Platte kommt erst noch.
Die Platte kommt noch, ja, die Platte kommt im Herbst.
Absolut.
Aber das Lied heißt Soweit so gut. Und das ist mehr, als man verlangen kann. Sascha Bendix.
Es schien so einfach, es lief so gut. Nicht zu stoppen, nicht zu toppen, rocken und rollen. Alarm, wozu? Was brennt? Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Dort schaufel ich Wolken von rechts nach links und werd den Morgen schon am Abend loben. So weit, so gut. Kommst du dem lieben Gott zu nah, wird er sauer, völlig zu Recht. Ein dreifach Halleluja auf den Tagtraum, auf jedes Bad in warmer Melancholie. da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Dort schaufel ich Wolken von rechts nach links. Werd den Morgen schon am Abend loben, so weit, so gut.
In SWR Kultur vor Ort, Spätvorstellung, hörten Sie Die Nacht der Poetinnen. Eine Aufzeichnung von Schloss Großlaupheim vom 20. März 26. Mit dabei waren ganz wunderbare AutorInnen, SchriftstellerInnen, KabarettistInnen, MusikerInnen aus Heilbronn. Nektarios Flachopoulos! Aus Geislingen an der Steige Martina Brandl! Aus München Willi Astor! Technische Realisation Berthold Jüngst, Wulf Wolfer, Helmut Steiger. Redaktion Andrea Leclerc. Musik Sascha Bendix. Moderation, das war ich, Jess Jochimsen. Bleiben Sie der Kunst gewogen, lesen Sie Bücher und kommen Sie gut durch die Nacht. Vielen Dank.